Deutschlandfunk, Information und Musik.
Dass es keine Menschenrassen gibt, sollte klar sein. Ebenso, dass es keine Grundlage gibt, Menschen rassistisch zu diskriminieren. Und deswegen fordern viele, dass der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll. Dort steht ja im Artikel 3, dass niemand benachteiligt werden darf aufgrund seiner Rasse. Und wenn es keine Rassen gibt, dann sollte dieser verbrämte Begriff da auch nicht mehr auftauchen. Aber auf der anderen Seite, wenn man so argumentiert und sagt, es gibt keine Rassen und der Begriff deswegen rausfliegt, würde das bedeuten, dass man nicht nur das Vorhandensein von Menschenrassen leugnet, sondern auch leugnet, dass in Gesellschaften Vorstellungen von Rasse vorhanden sind und zu rassistischer Diskriminierung führen. Oder etwas weniger umständlich formuliert, wenn das Wort Rasse im Grundgesetz rausfliegt, nimmt es dann die Handhabe, Rassismus zu benennen. Emilia Röck setzt sich seit Jahren mit rassistischer Diskriminierung auseinander, mit ineinander verschränkten Formen von Diskriminierung, also mit Intersektionalität, vor allem als Direktorin und Gründerin des Center for Intersectional Justice. Und sie meint, der Begriff Rasse soll im Grundgesetz bleiben, ihn rauszunehmen, würde das Sprechen über Rassismus erschweren. Und ich habe sie gefragt, warum?
Ja, weil Rasse ist ein beladenes Wort auf Deutsch, verlagert Rassismus und Rasse eben in der Vergangenheit und in der Nazi-Vergangenheit von Deutschland und von Europa. Und deswegen gibt es ein Unbehagen um das Wort. Diesen Diskurs um die Streichung von Rasse dient vor allem, wäre dafür, um das Unbehagen um das Wort Rasse zu beseitigen. Also, es würde aber Rassismus nicht bekämpfen, ganz im Gegenteil, weil dann würde uns eine Kategorie, eine rechtliche, politische, soziopolitische Kategorie fehlen, die in den wichtigen internationalen Rechtsdokumenten wie etwa die UN-Antirassismus-Konvention, der Antirassismus-Richtlinie der EU oder der Europäischen Menschenrechtskonvention verwendet wird.
Ich habe in dieser Debatte um Rasse im Grundgesetz aber ein bisschen manchmal das Gefühl, da liegt so ein Missverständnis vor. Vielleicht ein bewusstes, vielleicht ein unbewusstes Missverständnis. Wenn wir Rasse in Anführungszeichen nur als soziales Konstrukt verstehen, und das sollte man ja tun, dann scheint das irgendwie vielen zu suggerieren, damit, also nur als soziales Konstrukt, ist das weniger real. Sehen Sie auch so ein Missverständnis?
Ja, absolut. Also ein Zitat von Colette Guillaumin, eine französische Soziologin, sie sagt, Rasse existiert nicht, aber es tötet Menschen. Mhm. Und das ist genau das Problem, weil Rasse existiert nicht als biologische Kategorie. Es wurde auch bewiesen wissenschaftlich, aber trotzdem, Rasse produziert unterschiedliche Behandlungen, unterschiedliche Repräsentationen und auch eine Wertung von Menschen. Das heißt, auch wenn Rasse nicht existiert, schwarze Menschen und nicht weiße Menschen werden trotzdem, also es wird auf sie trotzdem Eigenschaften projiziert, die eben ihre Diskriminierung zugrunde liegt. Das heißt, wenn wir Rasse als Begriff verwenden, heißt es nicht, dass wir die Kategorie jetzt eine Wichtigkeit oder eine Realität geben, sondern dass wir anerkennen, dass diese Kategorie, weil sie Hierarchien, soziale Hierarchien und rassischen Hierarchien zwischen Menschen geschaffen hat, nach wie vor Diskriminierung produziert heute.
Jetzt ist Rasse, Sie haben es gesagt, in Deutschland ein schwieriges, ein beladendes Wort. Rassismus im Übrigen ja auch. Rassismus-Erfahrungen sind aber Realität. Aber wie kann eine Gesellschaft, versuchen wir sozusagen jetzt mal produktiv oder konstruktiv umzudrehen, wie kann eine Gesellschaft, was Rassismus angeht, jetzt aus dieser kommunikativen Starre herauskommen, auch aus dieser Abwehrhaltung, dieser reflexhaften Abwehrhaltung, sobald jemand das Wort Rassismus oder Rasse in den Mund nimmt?
Ja, ich glaube, es gibt viele viel Arbeit, die gemacht werden muss in Deutschland mit Bezug auf Heilung, also kollektive Heilung von der Vergangenheit. Es gab zwar eine Verarbeitung der Vergangenheit, aber das sich wirklich vorrangig auf der materiellen, finanziellen und diskursiven Ebene stattgefunden hat. Und das gilt jetzt wirklich zu verstehen, warum gab es überhaupt einen Holocaust und einen Pogroms und einen Genozid in Deutschland und in Europa? Warum gab es das? Also was war die Grundlage dessen? Und wir haben uns in Deutschland und in Europa nicht mit dieser Grundlage beschäftigt, sondern wir haben Rassismus verteufelt, auch personifiziert in Hitler und in den Nazis. Das heißt, oh, das war ein Unfall in der Geschichte, das ist jetzt passiert und es gab ein Monster, der aus dem Nichts heraus entstanden ist und das war Hitler. dann beschäftigen wir uns damit und auch mit der Gesellschaft natürlich, in der das passiert ist, aber wir verstehen nicht, Rassismus hat sich durch Hitler materialisiert, aber das ist ein System, das viel, viel älter war und auch seine Wurzeln nicht nur im Nationalsozialismus hatte. Das heißt, die Rassenkunde, wissenschaftlicher Rassismus haben eine viel längere Geschichte, die es gilt zu konfrontieren. Es gibt immer diese Angst, selbst auch als Teil des Systems gesehen zu werden. Aber wir müssen einfach alle akzeptieren, dass wir Teil des Systems sind. Es ist unmöglich, dieses System einzukommen. Also jetzt können wir das überwinden. Aber niemanden kann behaupten, von Rassismus nicht betroffen zu sein, sowohl passiv als auch aktiv. Mhm. Und wenn zum Beispiel Menschen mich ständig fragen, ja, machen Sie Rassismuserfahrungen in Deutschland? Ja, gibt es das in Deutschland? Wir fokussieren uns auf die Seite von den Betroffenen, als wäre Rassismus so ein unsichtbarer Virus, der nicht in der Gesellschaft verankert ist. Mhm. Und wenn Leute mich fragen, erfahren Sie Rassismus? Wie ist es? Dann würde ich auch gerne fragen, ja, und Sie? Wann haben Sie sich zuletzt rassistisch geäußert oder wann haben Sie zuletzt Rassismus perpetuiert und auch unbewusst? Und das ist jetzt die Frage, weil Absicht ist nicht relevant, weil wir machen das auch täglich. Ich auch habe mich rassistisch verhalten in der Vergangenheit und auch heutzutage. Das passiert immer noch, weil wir sind so geprägt von diesen Vorstellungen, von diesen Darstellungen und von der Hierarchie, dass es uns allen passiert. Und das müssen wir erstmal akzeptieren.
Jetzt gibt es ja dieses Konzept kritisches Weißsein oder Critical Whiteness Studies. Ja. Das gibt es schon etwas länger, erlebt jetzt gerade einen gewissen Aufschwung. Also dieser Paradigmenwechsel eben weg von der Diskriminierung der marginalisierten Gruppen hin zu eben, dass man die Privilegien thematisiert und auch thematisiert, dass es da Gruppen gibt, die sich unhinterfragt als eben die Norm oder als normsetzend empfinden. Erhoffen Sie sich etwas von einem solchen Critical Whiteness Ansatz?
Also ja, und ich glaube, das findet jetzt statt. Es hat in Deutschland, es wurde sehr kritisiert und auch wirklich nicht so breit angenommen, sondern wirklich als Versuch, die Gesellschaft weiter zu teilen, was ich aus meiner Sicht komplett falsch sehe, weil Critical Whiteness ist nichts anderes als Diskriminierung in einer multidimensionalen Perspektive einzugehen. Das heißt, nicht nur auf die Perspektive von den Betroffenen, sondern auch in der Perspektive von den Menschen, die vom System auch privilegiert sind. Alleine die Tatsache, dass es jetzt eine Diskussion gibt über Rasse zum Beispiel oder dass jetzt, oder generell, also ich würde nicht unbedingt sagen über Rasse, aber eine Diskussion gibt über Polizeigewalt, über struktureller und systemischer Rassismus und dass weiße Menschen auch in der Position sind zu sehen, oh, wir haben eine Menge nicht verstanden, worum es geht über Rassismus. Und jetzt gibt es die Bereitschaft, habe ich das Gefühl, ein bisschen tiefer in der Thematik reinzugehen und auch zu akzeptieren und ein bisschen Vulnerabilität mitzubringen. Das heißt, dass Menschen bereit sind, ja, sich nicht so verletzt zu fühlen und ihr Egos ein bisschen zu dezentrieren. Und das ist nötig, wenn wir Rassismus angehen wollen als Gesellschaft und einheitlich.
Mhm. Ihr Fachgebiet, Frau Reuth, ist ja die Intersektionalität, also eben die Verschränkung mehrerer Diskriminierungsebenen. Und da habe ich das Gefühl, eben wenn es um solche mehrfache Diskriminierung geht, gerade da ist die Sprachlosigkeit in Deutschland besonders groß. Da fällt es besonders schwer, darüber zu sprechen und es auch irgendwie auch zu verstehen. Inwieweit hilft denn dieser Ansatz Intersektionalität, diese Sprachlosigkeit zu überwinden? Eben, dass man Rassismen, Diskriminierungen auch eben als strukturelles Problem versteht.
Intersektionalität beschäftigt sich, also kurz, Intersektionalität ist eine Theorie, die in den USA entstanden ist in der Zeit der Abolition sozusagen, wo schwarze Frauen, schwarze Sklavinnen haben in ihre Position, ihre besondere Position auch thematisiert und gesagt, wir sind weder in der Antisklaverei-Bewegung noch in der feministischen Bewegung sichtbar. Das heißt, unsere Position ist eine ganz besondere Position, die sowohl von Geschlecht als auch von Rasse als auch von Hautfarbe geprägt ist und wo es nirgendwo einen Platz findet. Und jetzt in unserem heutigen Kontext, Intersektionalität beschäftigt sich mit der Verschränkung von unterschiedlichen Diskriminierungsformen, aber vor allem die Verschränkung von unterschiedlichen Unterdrückungssystemen. Mhm. Und das ist ganz wichtig zu betonen, dass wir uns da nicht vorrangig mit den Identitäten beschäftigen, sondern mit den Systemen, die diese Identitäten produzieren. Das heißt, wir werden nicht als schwarz, weiß, männlich, weiblich, behindert oder nicht behindert geboren, obwohl das für manche Menschen sehr kontraintuitiv klingen mag, sondern wir werden Frau, Mann, weiß, schwarz, behindert von den Systemen gemacht. Ein kleines Beispiel. Und ich nehme das Beispiel, was vielleicht bei den meisten Widerstand kommt, nämlich Behinderung. So, diese Kategorie ist auch ein Stück weit konstruiert, weil das basiert auf die Norm gesund und auf die Norm fähig. Das heißt, gesund war in der Nationalsozialismus eine ganz andere Kategorie als jetzt. Jüdische Menschen, Roma und Sinti, homosexuelle Menschen waren im medizinischen Sinne als ungesund betrachtet. Ja, und deswegen könnten wir heute sagen, also gesund könnte auch heißen lebend. Aber auch so die Norm fähig wird durch den Kapitalismus und auch durch das Patriarchat definiert und konstruiert, weil ein fähiger Körper ist ein Körper, der zur Akkumulation von Kapital beitragen kann. Und auch ein Körper, der gesunde, in Anführungsstrich, Babys erzeugen kann in dieser heteronormativen Darstellung der Gesellschaft. Und das mag vielleicht abstrakt klingen, aber was es uns zeigt, ist, dass alle sozialen Kategorien, mit denen wir arbeiten im Gesetz, sind konstruiert. Und deswegen dieses Argument zu sagen, aber Rasse ist ein Konstrukt, deswegen sollten wir das löschen. Denn wenn es so ist, sollten wir auch genauso andere Kategorien löschen, weil die sind alle konstruiert. Das ist ein Fakt.
Emilia Roack, Direktorin und Gründerin des Center for Intersectional Justice über Rasse als soziales Konstrukt.